In meinem Bibelstudium bin ich bis 2. Korinther 7 gekommen und da möchte ich heute Morgen einige Gedanken weitergeben. 2. Korinther Kapitel 7. Wir haben aus dem 1. Korintherbrief gehört von der Weisheit Gottes. Die Weisheit in seinem Heilsplan ist außerordentlich. Paulus sprach dort in diesem Kapitel von einer Herrlichkeit, die Gott für uns bestimmt hatte. Und die kommt geheimnisvoll durch die Kreuzigung, diesen furchtbaren Tod dessen, den Gott sandte zum Wohl der Menschen. Hätten sie das gewusst, wer er war, hätten sie nicht gekreuzigt. Aber im Plan Gottes kommt es so, dass durch die Sünde des Menschen aufgehoben werden darf. Ich hoffe, dass wir das in der Ewigkeit einmal verstehen können. Aber jetzt ist das schwer zu fassen. Und doch dürfen wir uns dieses Heils freuen. Und wie das in der Anwendung aussieht unter Kindern Gottes, davon berichtet er vielfach im 2. Korintherbrief. Uns kann da berühren die Liebe, die Paulus zu seinen Kindern im Glauben hat, die Liebe, die er von seinen Kindern erwartet, auch ihm gegenüber und natürlich auch untereinander, wie auch Jesus das uns schildert in seiner Abschiedsrede. Wir wollen uns nun den ersten Versen zuwenden. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und Heiligkeit vervollkommnen in der Furcht Gottes. Nehmt uns auf. Wir haben niemandem Unrecht getan. Wir haben niemanden verführt und so verdorben. Wir haben niemanden übervorteilt. Nicht um zu verurteilen, sage ich es, denn ich habe zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, zum Mitsterben und zum Mitleben. Da wir diese Verheißungen haben, das nimmt Bezug auf die letzten Verse im vorhergehenden Kapitel, und diese Verheißungen können wir uns gleich anschauen. Dort heißt es in Vers 16, Mitte, ich werde in ihnen wohnen. Paulus zitiert ein Wort aus dem Alten Testament. Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden ein Volk für mich sein. 4 Verheißungen. Ich werde in ihnen wohnen oder unter ihnen, aber es ist tatsächlich so, dass im Heil, in dem wir jetzt stehen, seit Christus gekommen ist und der Heilige Geist ausgegossen ist, dass Gott im Herzen, im Geist eines jeden Erlösten wohnt. Im Volk Israel wohnte er unter dem Volk. Einige hatten den Geist, auch innewohnend, einige nicht. Das konnte auch von Fall zu Fall variieren, sich ändern. Das ist im neuen Heil, in der neuen Heilszeit anders. Jesus sagte, er ist bei euch und er wird in euch sein. Das sagte er vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Gott, der in uns wohnen will. Und wenn wir Christus aufgenommen haben als unseren Herrn und Erlöser, dann wohnt Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in uns. Diese Verheißung des Alten Testamentes hat sich dann erfüllt. Und da wir diese Verheißung haben, sollten wir uns entsprechend verhalten. uns Gott heiligen, uns neu ihm zuordnen. Das heißt, ganz bewusst es uns sagen, ich gehöre diesem Gott, der in mir wohnt. Denn wenn Gott Wohnung aufnimmt, wird das Bewohnte zum Tempel, zum Heiligtum. Und wenn wir Gottes Heiligtum sind, dann sind wir aufgerufen, auch von Tag zu Tag entsprechend uns aufzuführen, vor ihm uns zu verhalten. Die zweite Verheißung: Ich werde unter ihnen wandeln. Er wird wohnen, er wird wandeln. Wohnung ist eher statisch, er ist da. Es kann auch sehr viel Aktivität mit sich bringen, aber das bringt er dann mit dem Wort wandeln zum Ausdruck. Er wandelt sich nicht, aber er ist tätig. Er schreitet vorwärts. Gott ist ein Gott, der in die Zukunft geht, der die Vergangenheit bereinigt und uns in eine neue Zukunft bringt. Wandeln spricht von seinem Wirken unter seinem Volk. Und dies ist eine Verheißung. Er ist ganz neu tätig in einem ganz neuen Volk, eines neuen Bundes. Und da wir eine solche Verheißung haben, sollten wir uns aufrufen lassen zur Reinigung und zur Heiligung. Die dritte Verheißung: Ich werde ihr Gott sein. Eine wunderbare Verheißung. Viele Menschen sprechen von Gott. Wenige aus Treue zu ihm oder um ihn zu loben. Ich möchte meinen, dass fast die ganze Menschheit, ob sie es zunächst zugeben wollte oder nicht, an einen Gott glaubt. Es soll Atheisten geben, und dann sagt man wiederum, sie seien keine echten. Ich meine, dass im Herzen eines jeden Menschen ein Bewusstsein lebt, es gibt ein höheres Wesen. Was ist das? Nun, es ist ein Wesen, das höher ist. An ein höheres Wesen glauben wohl die meisten Menschen. Und wenn es wirklich höher ist als ich, und ich sage das, ich glaube daran, dann ist das für mich ein höheres Wesen, dem ich etwas schulde. Und das heißt, dass es ein Herrwesen ist, ein Herrscherwesen, ein Wesen, das über mich eigentlich verfügen könnte und will. Man sagt damit mehr aus, als man meint. Einen Gott zu haben, heißt einen Herrn zu haben. Jemanden, der über einen herrscht. Aber von einem Gott erwartet man noch mehr. Nicht nur, dass er regiert, sondern dass er hilft. Wenn Menschen einen Gott haben, dann wollen sie ihn anrufen. Und wenn auch nur in der Not, aber sie möchten Hilfe von ihm haben. Auch wenn sie sonst nicht viel sich um ihn kümmern, aber wenn sie in die Not kommen, dann wollen sie einen Gott haben, der ihnen hilft. Ein Gott ist allgemein, in welcher Religion auch, und ob es im Alten Testament oder im Neuen Testament ist, ein Gott ist ein Herr und ein Helfer. Und das will Gott sein. Er will unser Gott sein im wahrsten Sinne des Wortes. Er will ganz persönlich Herr sein in allen Bereichen meines Lebens. Und wenn dem so ist, sagt Paulus, wenn wir eine solche Verheißung haben, dass Gott unser Gott sein will, dann sollten wir Ja dazu sagen. Das hat Konsequenzen für die Heiligung. Er will unser Helfer sein, er will unsere Heiligung sein, wie es in 1. Korinther 1 heißt. Und die vierte Verheißung haben wir gleich danach: Und sie werden mir ein Volk sein, oder sie werden ein Volk für mich sein. Ein ganzes Volk, eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft. Und das ist die Gemeinde. Gott hat ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde gestiftet, in der er Wohnung aufgenommen hat, wie in einem Heiligtum. Und in diesem Heiligtum wandelt er, hat er seine Tätigkeit. Und durch diese Gemeinde, wie in einem Leib, wirkt er in eine dunkle Welt hinein. Wenn dem so ist, wollen wir uns aufrufen lassen. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und Heiligkeit vervollkommnen. Geliebte, daran erinnert er, ihr seid meine Geliebten, das motiviert. Geliebte Schüler lernen schneller. Geliebte Kinder folgen schneller. Geliebte Gemeindeglieder wachsen schneller. Es ist besser so. Das ist die Einrichtung Gottes. Er hat eine Gemeinschaft der Liebe geschaffen, eine wohltuende Gemeinschaft, in der es vom Heiligen Geist wirklich, entschuldigen Sie den Wortspiel, geölt ist. Ja, wenn der Heilige Geist Raum hat, dann geht's wie geölt, auf himmlischer Bahn. Wenn wir solche Verheißungen haben, Geliebte, sollten wir uns reinigen. Selbstverständlich ist es nicht. Wir haben eine Verantwortung. Das heißt, diese Verheißungen sind eine Verheißung mit einer stillen Voraussetzung. Wenn man mitmacht. Das ist die Voraussetzung, das ist das Gewünschte. Wir werden also gerufen, uns zu reinigen. Wovon? Von aller Befleckung des Fleisches. Fleisch ist der Mensch, während er lebt. Er lebt in einer Diesseitigkeit, in Materiellem. Und dieses lebt. Durch das Fleisch, durch den Leib offenbart sich der Mensch. An dieser Stelle, wo wir unserer Umwelt begegnen, dort könnten wir uns verunreinigen. Das geschieht immer wieder. Und Jesus weiß davon und deshalb spricht er von einer Fußwaschung. Wir kommen aus dem Leben gleichsam nach Hause in die Gemeinschaft und dann müssen wir uns zunächst einmal die Füße waschen, uns reinigen lassen von allem dem, dem wir begegnet sind. Geschwister, es ist gut, wenn wir draußen gewesen sind, auf dem Arbeitsplatz, wo immer uns der Alltag hingeführt hat. Wenn wir nach Hause kommen, dass wir ganz bewusst beten, Herr, reinige mich von allen Tönen, die weg von dir führen wollten, allem, das mein Auge gesehen hat, allem, das ich verkehrt gemacht habe, reinige mich. Das darf ein ständiges Gebet sein, denn wir werden ständig konfrontiert mit einer sündigen Welt. Und wie viel Flecken das hinterlässt, wissen wir nicht immer. Deshalb dürfen wir mit dem Psalmisten beten, lass die Gedanken meines Herzens, die Rede meines Mundes nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Reinigen von aller Befleckung, des Fleisches und des Geistes, des äußeren Menschen und des inneren Menschen. Was immer da geschehen sein mag, vielleicht hat der Feind Zugang gefunden zu unserem Geist. Vielleicht haben wir Gedanken gehegt, die nicht von Gott waren, der Welt gegenüber, dem Menschen, dem Bruder, der Schwester gegenüber. All diese Gedanken wollen gereinigt werden vom Heiligen Geist, aufgrund des Blutes, des vergossenen Blutes Jesu Christi. Wir wollen wieder wohlwollende Gedanken haben, zu Gott hin, ihn nicht ankreiden, ihn nicht verdächtigen, dass er uns nicht richtig geführt hätte. Dem Bruder gegenüber, der Schwester gegenüber, uns reinigen lassen. Und so, könnten wir hinzufügen, Heiligkeit vervollkommnen. Warum vervollkommnen? Nun, wir sind geheiligt worden, als wir zu Jesus Christus kamen. Wir sind gereinigt worden, aber wir dürfen wachsen in dieser Heiligung. Immer wieder müssen wir gereinigt werden von dem, das auf uns zukommt, uns befleckt, Und wir dürfen wachsen und zunehmen. Und das Ziel ist die Christusähnlichkeit. Das wissen wir von anderen Stellen her. Dieses alles soll in der Furcht Gottes geschehen. Auch Christen brauchen die Furcht Gottes. Sie brauchen nicht Angst zu haben vor ihm, aber gerade weil sie ihn kennen, und zwar besser als die Welt, sollen sie, so wie es sich geziemt, ihn fürchten. Ihn als die letzte Autorität Himmels und der Erde, wir haben eben das besungen, anerkennen und das walten lassen in unserem Denken und Handeln, in der Furcht Gottes. Wenn diese Reinigung, diese neue Heiligung, diese neue Zuordnung zu unserem Herrn und die Absonderung von allem, das, wovon Gott sich trennt, wenn diese ihren Gang nimmt, dann hat das Folgen für unsere Beziehungen zueinander, von denen hier in Vers 2 und 3 die Rede ist. In Vers 1 haben wir einen Aufruf zur Heiligung, in den Versen 2 und 3 einen Aufruf des Apostels zu größerem Vertrauen ihm und seinen Mitarbeitern gegenüber. Wir wollen nicht vergessen, was am Anfang dieses Briefes steht. Es grüßen dort Paulus und Silvanus und Timotheus, die Mitarbeiter des Paulus, die also von Herzen teilnehmen an diesem Schreiben, sodass Paulus immer wieder auch wir sagen kann. Nehmt uns auf. Wie verhält sich jetzt Vers 2 zu Vers 1? Das scheint etwas ganz Neues zu sein und ist doch nicht ganz neu. Es ist eine neue Thematik. Paulus ruft auf zu Vertrauen, zu mehr Vertrauen ihm und seinen Mitarbeitern gegenüber. Aber dieser Ruf ist nicht unverwandt mit dem Ruf, der eben erfolgt ist in Vers 1. Er ruft auf zur Heiligung und dann zu größerem Vertrauen zu ihm und zu seinen Mitarbeitern. Warum nimmt das Vertrauen unter Kindern Gottes ab? Was mich bewegt auf dieser Reise, vielleicht mehr als in früheren Reisen, ist die große, die starke Zerbröckelung der Gemeinde Jesu. Überall, wo man hinkommt, fast überall, fällt Gemeinde Jesu auseinander. Und die Teile, in die sie fällt, scheinen immer kleiner zu werden. Und das ist traurig. Der Feind hat ihr hier einen Sieg zu verzeichnen. Das darf nicht, das muss nicht so sein. Aber es ist so. Und jeder von uns ist also gerufen in die Heiligung. Denn wo Vertrauen versagt oder versiegt, wo weniger Vertrauen ist, wenn wir diese Verse in ihrem Zusammenhang einmal ernst nehmen, dann scheint mir, will Paulus hier andeuten, Vertrauen schwindet dort, wo die Heiligung versagt. Wo wir in unserem persönlichen Leben etwas versäumen. Wo wir in Ordnung mit dem Herrn sind. Wo wir in Ordnung sind mit dem Bruder, mit der Schwester. Da darf Vertrauen wachsen. Und wenn der Bruder nicht vertrauenswürdig ist, das ist doch der Haken, nicht wahr? Das ist doch die Schwierigkeit. Wenn ich nicht mit ihm auskommen kann, wenn er so schwierig ist, ist es nicht gerade deshalb, weil Gemeinde Jesu auseinandergeht? Unter anderem. Dann möchte ich aufmerksam machen auf den ganzen zweiten Korintherbrief. Immer wieder zwischendurch, zwischen allem Ernst und aller Freude, die sich hier offenbart, den Korinthern gegenüber. Es gibt verschiedene Gruppierungen dort. Einige sind ihm zugewandt, zugeneigt, andere weniger. Wieder andere haben wohl fast kein Vertrauen zu ihm mehr. Aber sein Herz geht aus zu allen. Und er hat ein gewisses, wenn auch nicht ein volles, das gibt er zu, aber hat ein gewisses Vertrauen zu allen. Warum? Warum kann ich einem Bruder, der schwierig ist, der sich auch versündigt, warum kann ich ihm Vertrauen entgegenbringen? Solange er ein Kind Gottes ist, solange wirklich Leben in ihm ist, solange der Heilige Geist in ihm ist, ist Gott am Werk in seinem Leben, ist etwas Gutes dort, das ich anerkennen darf. Ich darf ein gewisses Maß an gutem Willen dort voraussetzen. Ich darf ihm ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Das tut Paulus. Und wenn wir weiterlesen in diesem Kapitel, offenbart sich das auch. In erstaunlicher Weise. Das heißt, das größte Vertrauen wächst aus der Heiligung, aus der Begegnung mit unserem Herrn. Und wenn dort die Bahn frei ist, dann wird die Bahn etwas freier auf der waagerechten Ebene. Was ruft der Apostel? Was will er? Nehmt uns auf. Kommt er? Wird er dorthin reisen? Ist dies eine Bitte? Ich komme gleich, nehmt uns auf, bereitet mir eine Herberge? Ich denke nicht. Er hat an irgendeiner Stelle, das dürfte im vorigen Kapitel gewesen sein, ja, in Vers 11, 11 und 12 des vorigen Kapitels, unser Mund zu euch ist aufgetan, Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Wenn die Liebe wieder erwacht, dann öffnet sich der Mund. Wenn die Liebe versagt, dann schließt sich der Mund. Unser Mund ist zu euch aufgetan, Korinther, er liebt sie. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht verengt in uns, ihr habt Platz in unserem Herzen. Innerlich wende ich mich nicht ab von euch. Würde ich euch auf der Straße begegnen, ich würde euch nicht aus dem Weg gehen. Es ist nichts in mir, das abgeneigt ist, in deiner Gegend, in eurer Gegenwart zu sein. Kennen wir das? Ist das bekannt, wovon ich spreche? Ich denke schon, wir sind alle gleich, aus demselben Holz gebastelt. Paulus kann sagen, in unserem Herzen ist Platz für euch alle. Auch für die, die Ihnen Fragen stellen. Die sagen, ja, der schreibt dreiste Briefe. Da kann man erschrecken geradezu. Aber wenn er da ist, macht er keinen Eindruck. Also nimmt das nicht so ernst. Er steht vor Gott. Er ist nicht abhängig von der Ehrerbietung anderer Menschen. Seine Liebe geht aus zu den Unwürdigen. In unserem Herzen seid ihr nicht eingeengt. Ihr seid aber verengt in eurem Innern. Das kann nicht jeder von uns sagen. Das ist nicht am Platz. Das könnte falsch ankommen. Aber wo die Beziehung eine entsprechende ist, Vater, Sohn, hier spricht ein Vater zu Kindern, ja. Also er darf das schon zu seinen Kindern sagen. In eurem Herzen ist nicht immer, es gibt einige unter euch, in denen ich nicht vollen Platz habe. Das sagt er aus Liebe. Das kann er sagen, weil eine Brücke da ist, eine Beziehung, ein Verhältnis. Aber das kann nicht jeder von uns sagen, denn wir haben verschiedenartige Beziehungen zueinander. Die Brücken zwischen uns sind anders gebaut, von Person zu Person. Die Brücke zwischen Mann und Frau ist anders als die Brücke zu einem Verwandten oder zu einem Bekannten und so weiter. An dieser Stelle müssen wir vorsichtig sein, nicht alles sofort als Ganzes zu übernehmen. Aber wir nehmen es zu Herzen. Paulus kann das zu Ihnen sagen. Ihr seid, ich bin in eurem Herzen, wir sind in eurem Herzen verengt. vergeltet mit demselben, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit, weitherziger. Also wir kommen zurück, Kapitel 7. Nehmt uns auf, macht euer Herz weit in den Gedanken an mich, wenn ihr an mich denkt. Denkt gern an mich. Nehmt uns auf, nicht nur Paulus, sondern seine Mitarbeiter. Das waren die Männer, die in Korinth gewirkt hatten, die das Evangelium verkündet hatten, als die Korinther zum Glauben kamen. Die sind ihre Väter im Glauben. Wir denken an eine Familie, wo der Vater die Mutter spricht und die Kinder aufrufen zum größeren Vertrauen. Die sind Eltern, die nicht versagt haben jetzt. Das ist die Situation. Wenn Eltern versagt haben, dann müssen sie das bekennen. Das ist aber eine andere Situation, eine andere Lage. Darüber muss auch gesprochen werden. Aber wir sprechen jetzt von einem Vater in Christus, Paulus, und von Mitarbeitern von ihm, die ihre Schuldigkeit getan haben, die Vertrauen verdienen, und sie rufen jetzt versagende Kinder auf zu größerem Vertrauen. Nehmt uns auf. Es ist ein Flehen an sie. Wir haben niemandem Unrecht getan. Das ist nicht Selbstverteidigung. Das ist das Ansprechen des Gewissens der Korinther. Ihr wisst das. Denkt daran. Ihr habt nichts gegen mich. Wir gebrauchen diese Formulierung, etwas gegen einen haben, in verkehrter Weise. Wir denken subjektiv. Die Schrift denkt objektiv. Wenn Jesus sagt, wenn du merkst bei deinem Dienst, bei deinem Opferbringen, bei deiner Gabe, dass jemand etwas gegen dich hat, das ist nicht etwas Subjektives, als ob er ärgerlich auf mich eingestellt wäre. Nein, das ist eine Mahnung an diesen, der seine Gabe bringt, seine Sache in Ordnung zu bringen, denn er hat Schuld. Dies ist juristische Sprache. In der Juristik, in der Gerichtssprache, da geht es nicht um Gefühle, um Sentimentalität, um Einstellungen. Da geht es um Fakten. Bitte schön, Zeuge, Anklagende, was haben Sie hier als Fall? Wenn es nicht hält, wenn es nicht stichhaltig ist, wenn es nicht irgendwo im Code, in dem Gesetzbuch steht, raus, nach Hause. Der Richter hat hier nichts zu tun. Er hat nichts gegen ihn. Er kann keinen Fall aufbringen, keine Anklage. Dass er eingestellt ist gegen den Mann, danach fragt der Richter nicht. Er will wissen, ob dieser Mann das Gesetz verbrochen hat. Und Jesus sagt, wenn du merkst, wenn du weißt, dein Bruder, dein Mitgefährte auf dem Leben, in diesem Leben, der hat Grund, dich anzuklagen, dann geh zu ihm und bezahle du deine Schuld. Dann bekenne deine Schuld. Hier auch. Wir haben niemandem Unrecht getan. Ihr habt keinen Grund, mich anzuklagen. Ich bin frei. Wenn ich euch aufrufe zur Heiligung, dann darf ich das tun. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich war beim Kreuz. Er hat ein gutes Gewissen vor Gott und vor den Korinthern. Wenn das der Fall ist, dann dürfen auch wir so sprechen. Aber nicht in dieser gewöhnlichen Art der Selbstverteidigung. Die gehört nicht unter Christen. Die gehört nicht zu unserer Gemeinschaft. Jede Art von Selbstverteidigung ist Angriff. Vergessen wir das nicht. Manchmal sagt der Fahrlehrer, Sie müssen lernen, defensiv zu fahren. Ja, hoffentlich nicht. Wenn er das sagt, weiß er nicht, was er sagt. Defensive ist auch eine Fensive. Und Fensivität ist Angriff, ist Offensive. im Sinne von Schutz, ja, im Sinne von Verteidigung. Aber ich bin jetzt der, der den anderen angreift, damit er mich nicht kriegt. Ja. Schutz ist was anderes. Aber wollen wir das Thema jetzt verlassen? Wenn Paulus hier so spricht, ist das nicht Selbstverteidigen, sondern es ist ein Klären, ein Reinigen der Luft den Korinthern gegenüber, ihnen zu helfen, nicht um Paulus zu helfen. Paulus braucht keine Hilfe. Seine Mitarbeiter brauchen keine Hilfe. Sie brauchen die Korinther nicht, um ein Ehrgefühl zu haben. Ihr Ehrgefühl ist von Gott abhängig. Und wenn wir vollkommen zur Ruhe gekommen sind in unserem Ehrbedürfnis, haben wir keine Notwendigkeit, um uns zu schützen oder zu verteidigen. Aber dann bin ich imstande, einem Bruder zu helfen. Denn ich suche ja nicht das meine. Ich suche ja nur sein Wohl. Und das ist, was wir hier haben in diesem Text. In ihrem Gewissen sollen sie wissen, sie haben keinen Grund, Paulus anzuklagen. Und es waren Korinther, die meinten, Grund zu haben. Und jetzt schreibt ihr Apostel, der Apostel ist nach dem Willen Gottes, nicht nach eigenem Willen. Gott hat ihn gerufen, Gott hat ihn bestimmt, Gottes Wort an die Korinther zu geben. Hier ist Gott Herrscher im Raum und sie sollen wissen, Gott hat hier nichts gegen Paulus. Wenn dem nicht so ist, dass nichts gegen Paulus aufzubringen ist, warum denn ein Mangel an Vertrauen und Mangel an Liebe? Aber wenn ihr Gewissen das bezeugt, dass sie nichts gegen Paulus haben, keinen Fall, keinen Grund, ihn anzuklagen, dann ist der Weg frei zu größerem Vertrauen da. Dies ist die Art von Gespräch, die sich lohnt, aber nicht die gewöhnliche Art des Sich-Aussprechens, die viel zu sehr im Sinne, im Zeichen der Selbstverteidigung oder der Selbsthilfe steht. Wir haben niemanden verführt, niemanden irregeführt und so verdorben. Wir haben niemanden übervorteilt. Niemand kann sagen, ich hätte ihn gebraucht, um mir einen Gewinn zukommen zu lassen. Nicht um zu verurteilen, sage ich es, nicht so. Denn ich habe zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid zum Mitsterben und zum Mitleben. Wir sind bei euch. Sie sollen wissen, wenn er diesen Brief schreibt. Es ist wie wenn er selbst in den Brief kommt und er steht an ihrer Seite. Und wenn du stirbst, sterbe ich. Und wenn du lebst, lebe ich. Ich bin eins mit dir, wie die Ruth sagt zu der Naomi, ihrer Mutter, ihrer Schwiegermutter. Wo du hingehst, da gehe ich mit. Dein Gott soll mein Gott, dein Zuhause soll sein, mein Zuhause sein und so weiter. Paulus identifiziert sich mit diesen Korinthern. Dort, wo sie sind. Das ist wie Hesekiel. Er sagt, ich saß, wo sie saßen, teilte ihre Not, ihre Situation. In den Versen, im Rest des Kapitels, das sind die ersten drei Verse, in dem Rest des Kapitels bringt Paulus sein Vertrauen den Korinthern gegenüber zum Ausdruck. Er hat eben aufgerufen zu mehr Vertrauen ihrerseits und jetzt bringt er anschließend sein Vertrauen ihnen gegenüber zum Ausdruck. Und das sind die Verse 4 bis 16. Wir können zählen, ja? In zwei Versen hat er um mehr Vertrauen ihrerseits aufgerufen. Aber jetzt überfließt sein Vertrauen zu ihnen. Hören wir einmal, wie er das macht. Wenn das nicht motiviert zu dem, wozu er in den Versen 1 bis 3 aufgerufen hat, dann möchte ich fragen, was? Vielleicht noch der Bezug auf das Kreuz, wie in Kapitel 5. Also Vers 4. Groß ist meine Freimüt. Groß ist meine Freimut oder meine Freimütigkeit gegen euch. Groß mein Rühmen euretalben. Was ist Freimütigkeit? Johannes spricht einmal davon, wenn Jesus kommt, dann möchten wir Freimütigkeit haben. Wir kennen die niedergeschlagenen Augen der Kinder, wenn sie schuldig sind, wenn man nach Hause kommt und sie haben nicht ihre Aufgaben gemacht, nichts besorgt. Die heutige Gesellschaft kennt sowas nicht mehr, oder? Aber wir kennen das noch. Und Johannes sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wollen wir die Augen aufheben können. Dann wollen wir den Mund auftun können. Freimütigkeit ist die Redebereitschaft. Diese Einstellung des Herzens, in der nichts mich zurückhält, in Liebe, in Vertrauen, in Freimütigkeit dem Herrn zu begegnen. Dass wir sofort sprechen, ach, du bist da, Herr. Ja. Kein schlechtes Gewissen, nichts dazwischen. Die Augen können aufschauen, keine niedergeschlagenen Augen. Und Paulus sagt, groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber. Ich habe nichts gegen euch. Entschuldigung, jetzt gebrauche ich die Aussage wieder in dem üblichen Sinne. Das heißt, ich mache euch keine Vorhaltungen in diesem Sinne. Ich klage euch nicht an. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. Groß mein Rühmen euretalben. Was ist der Unterschied? Beim zweiten Satz geht es um andere. Im ersten Satz um seine Haltung ihnen gegenüber, direkt. Rühmen, da spricht er über die Korinther zu anderen. Kein Afterreden. Rühmen. Groß ist mein Rühmen. Er spricht wohl über die Korinther, wenn er bei anderen ist. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei aller unserer Bedrängnis. Er weiß, dass die Gnade Gottes am Werk ist in Korinther, bei allem Mangel. Er weiß um dieses Wirken der gnädigen Liebe Gottes. Ich bin überreich an Freude bei aller unserer Bedrängnis. Paulus erlebt viel Bedrängnis. Wie kam es zu dieser Freude? Wie kam es zu dieser Freimütigkeit? Das erzählt er jetzt. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Jetzt sollte man vielleicht den Hintergrund etwas schildern. Paulus war unterwegs, hat Titus nach Korinth geschickt. Er selbst hatte seine Pläne geändert. Er wollte zweimal nach Korinth gehen. Wenn er von unten nach oben fuhr oder von oben nach unten. Also zweimal wollte er durch Korinth kommen. Korinth liegt im südlichen Griechenland. Und er auf dem Weg nach Makedonien oder nach Mazedonien würde er dann Korinth besuchen können. Aber jetzt hat er seine Pläne geändert. Er wusste, so wie es jetzt in Korinth steht, müsste ich ernste Worte gebrauchen. Und er hat ein sehr sensibles Herz. Und er kann es nicht über sein Herz bringen, so mit den Korinthern sprechen zu müssen. Er ist ein Vater, der weiß um seine Verantwortung. Und dann hält er zurück und er ändert seine Pläne und schickt Titus. Titus ist ein sehr fähiger Mitarbeiter. Er hat vielleicht eine andere Art. Auf jeden Fall vertraut er es dem Titus an, dorthin zu gehen, zu versuchen, die Korinther zurechtzubringen in ihren Nöten da. Was diese Nöte sind, kann man aus dem ersten Brief an sie einigermaßen erfahren. Und er reist weiter. Er kommt nach Troas. In Troas wollten sie sich treffen. Paulus erwartete, dass Titus bis zu diesem Zeitpunkt wieder zurückgekommen sei von Korinth und in Troas wollten sich treffen. Troas liegt auf der östlichen Seite des Ägäischen Meeres, an der westlichen Küste der heutigen Türkei, oberhalb von Ephesus. Aber Titus ist nicht da. Man trifft sich wahrscheinlich unter Christen, ja, und in den Versammlungen der Christen und niemand weiß um Titus, er ist noch nicht da. Und dann wird er unruhig. Warum? Wenn Titus aufgehalten ist, heißt das, dass die Aufgabe in Korinth schwerer war. Und das macht ihm Sorge. Und er hat eine offene Tür in Troas. Aber er kann sie nicht voll ausnutzen. Er muss weiter. Und jetzt reist er in den Norden über Mazedonien, wo zunächst einmal wahrscheinlich wie früher über Philippi und dann über Thessalonik wahrscheinlich, Beröa, nach Korinth würde es dann gehen, wenn er Titus nicht irgendwo dort treffen würde. Titus kommt offenbar von Korinth in den Norden über Mazedonien und dann über Philippi, sollte nach Troas kommen. Also irgendwo wollten sie sich treffen. Paulus reist weiter. Und unterwegs treffen sie sich. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, immer noch zunächst, hat er ihn nicht getroffen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Das heißt, in meiner Diesseitigkeit, in meinem Leib, war ich unruhig. Sein ganzes Wesen war erfasst von dieser Unruhe über seine Kinder im Glauben in Korinth. Wenn Titus nicht da ist, was ist dort los? Oder was ist zu fest und will sich nicht lösen? Hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in jeder Weise waren wir bedrängt. Äußerlich waren Kämpfe, innerlich Befürchtungen. Von außen, von innen wurde er bedrängt. Jedoch, das ist das Wunderbare, jedoch, das haben wir auch in Kapitel 2, aber, das würde uns wohltun, das einmal zu lesen aus Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 12. Als ich nach Troas gekommen war, da haben wir diese Geschichte, die ich uns eben geschildert habe. Als ich nach Troas gekommen war, für die gute Botschaft Christi, und mir vom Herrn eine Tür geöffnet worden war, hatte ich keine Ruhe in meinem Geiste, als ich nicht meinen Bruder Titus fand, sondern ging, nachdem ich von ihnen Abschied genommen hatte, nach Mazedonien. Aber, da haben wir es, trotz dieser Unruhe denkt er an seinen Herrn, denn er ist ja stets in aller seiner Unruhe mit dem Herrn verbunden. Er betet. Paulus ist ein stets betender Mann. Aber Gott sei gedankt, welcher Gott, welchem Gott, der uns alle Zeit im Triumphzuge führt in Christus und den Duft oder Wohlgeruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Gott ist dabei, einen Siegeszug zu führen durch diese Welt. Das hält Paulus fest. Was ihm begegnet, was er erlebt an Ungehorsam bei Christen, an Auflehnung gegen Gott in der Welt, alles das nagt in keinster Weise an der Wahrheit, Gott ist auf dem Weg zum Sieg. Und das soll uns heute Morgen trösten. Was immer geschieht, darf uns nicht irritieren. Gott ist auf dem Weg zum Sieg. Er ist begriffen in einem Triumphzug Richtung Endgeschichte. Und zweitens, er führt uns mit. Wenn wir ihm dienen, sind wir involviert in diesem Triumphzug. Und irgendwie, habe es nicht in der Hand, ich sehe es nicht. Ich bin nur ein Diener, der ihn begleitet. Aber ich darf mitgehen. Und mein Dienst trägt dazu bei, und unser aller Dienst trägt dazu bei, dass Gott zum Sieg gelangt. Drittens, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Christus riecht. Er hat einen Wohlgeruch. Er ist eine liebevolle Person. Er ist ein Retter. Und er duftet durch mich, er ist ja im Himmel, durch den Geist duftet er durch mich in dieser Welt. Das ist ein anderes Bild natürlich. Ich bin ein Wohlgeruch des Christus für Gott, zum Lobe Gottes, während wir unterwegs sind. Das Bild oder diese Tatsache greift er auf hier in Kapitel 7. Äußerlich waren Kämpfe, innerliche Befürchtungen, Vers 6. Jedoch der, der die Gebeugten tröstet, Gott, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Irgendwo, wir wissen nicht genau, wo es war, trafen sie sich. Und was geschah? Jetzt passen wir mal auf. Es nimmt mich Wunder, ich muss ehrlich sagen, es nimmt mich Wunder, mit welchem Detail Paulus seine Liebe und die Bewegung seines Inneren beschreibt. Schritt für Schritt. Das ist die Feder eines Liebenden. Er nimmt sich Zeit. Und übrigens, hier haben wir noch ein Zeichen davon, dass Paulus in diesem Brief sein Herz, sein Innerstes offenbart, darlegt. So denke ich, so fühle ich, so lebe ich mit Jesus. Mehr als in irgendeinem anderen Brief. Aber eilen wir zu Vers 7. Nicht alleine, aber durch seine Ankunft. Also, das erste ist seine Ankunft, seine Person. Titus ist ein jüngerer Mitarbeiter. Wie alt er war, wissen wir nicht. Aber nur die Person des Titus hat ihn schon aufgerichtet. Titus, du bist da. Er freut sich so über seine Brüder. Und wenn ich das so lese und meine trockene Haltung sehe, dann kann ich nur beten, Herr, gib mir diese Dynamik. Gib mir diesen Sinn für meinen Bruder, für meine Schwester. Über die Ankunft des Titus. Nicht allein aber über seine Ankunft, jetzt das Zweite, sondern auch durch den Trost, womit er getröstet wurde in Bezug auf euch. Das hat mich froh gemacht. Als er kam, hat er mir erzählt, dass er bei euch getröstet wurde, aufgerichtet wurde, ermutigt wurde. Und das natürlich hat Paulus noch mehr getröstet. Schon die Gegenwart seines Bruders und jetzt dieser Bericht von dort, dieser Trost, den er mitbringt. Er berichtete von eurer Sehnsucht. Aha, es hat sich etwas geändert. Da ist ein neues Sehnen dort. Eurem Wehklagen, da war herzliche Buße gewesen. Eurem Eifer für mich. Ist das Selbstsucht? Nein, das ist ganz natürliche Vaterliebe, die sich freut über die Liebe ihres Kindes. Das ist natürlich, so soll es sein. Und wenn jetzt die Korinther zurechtgekommen sind, dann natürlich flammt ihre Liebe auf zu ihrem Vater in Christus. Heiligkeit oder Heiligung, Reinigung bringt größeres Vertrauen, größere Liebe zueinander. Er berichtet von eurem Wehklagen, eurem Eifer für mich, dass ich mich umso mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübte, der frühere Brief, hat sie zu Buße gebracht. Betrübt über ihr Verhalten, über ihre Sünde. Das war ja sehr traurig, wie sie sich dort verhalten hatte, als dieser Mann mit der Frau seines Vaters lebte. Wahrscheinlich nicht seine eigene Mutter, aber immerhin war es die Frau seines Vaters gewesen oder immer noch, je nachdem, ein furchtbarer Fall. Von dem sollten die Korinther sich reinigen, sie sollten entschiedene Stellungen beziehen. Ja? Aber das haben sie getan, offenbar. Ich habe euch betrübt, es reut mich nicht, wenn es mich auch reut. Welch ein Geständnis. Konnte es Paulus reuen, dass er den ersten Korintherbrief schrieb? Das erleben wir alle. Wir haben zwar das Richtige getan. Ich weiß es allerdings nicht. Ich habe nicht die Gewissheit des Paulus. Ich nehme manchmal den Mund sehr voll, wenn ich predige. Aber hinterher, wenn ich alleine bin, reut es mich. Ich weiß aber nicht, ob es richtig war oder nicht. Und dann bete ich, Herr, reinige meine Predigt. Lass die Leute vergessen, was nicht von dir war. Aber dieses lernen wir hier. Auch wenn wir das Richtige gesagt haben, haben wir manchmal ein ungutes Gefühl darüber. Wir sind uns nicht gewiss, ob es richtig war oder nicht. Und Paulus gesteht das. Es reute mich. Aber als er die Wirkung sah, dann fühlte sich wieder besser. Ja? Es war doch nicht umsonst. Ja? Denn ich sehe, dass jeder Brief, wenn auch nur für eine Zeit, euch betrübte. Und zwar mit Erfolg. Jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt wurdet, nicht das freut mich, sondern, dass ihr zur Sinnesänderung betrübt wurdet, zur Buße hin, zur Änderung des Denkens und des wirklichen Handelns. Denn ihr wurdet gottgemäß betrübt, damit ihr nichts Schaden von uns erlittet. Oh, wisst ihr, was das heißt? Dieses hat meine Aufmerksamkeit erhalten. Keinen Schaden. Paulus befürchtet, wenn er ernst spricht, dass es eine solche Sensibilität, eine Sensitivität hatte, eine solche Liebe, wenn er ernst mit seinen Kindern sprechen muss, dass er sie verletzen könnte, dass ein Schaden zurückbleiben könnte. Wir sind ja schließlich alle Menschen. Und jetzt dieses Gleichgewicht zu finden, man muss ja manchmal betrüben. Man muss einmal auf Sünde aufmerksam machen. Aber wie macht man das jetzt? Sodass ein Betrübnis entsteht, das wiederum zur Freude führt über die Buße, über das in Ordnung werden mit dem Herrn und kein Schaden zurückbleibt. Wir haben hier einen Reichtum an Hilfe für das Miteinander. Und ich denke, wir können jetzt mit diesem abschließen, mit Vers 9 und einfach jeder für sich beten, dass der Herr uns diese Qualität der Liebe schenkt, die wir beim Apostel sehen, und diese Buße, wo es nötig ist, die bei den Korinthern stattgefunden hat. Jeder braucht da immer wieder Reinigung. Und diese Art, die uns hier begegnet, bei diesen Missionaren des Evangeliums, wollen wir zusammen beten. Herr Jesus, dies ist deine Art. Hier haben wir dein Wesen geoffenbart in deinem Diener Paulus. Herr, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen dir nachfolgen und wir bitten dich, dass du deine Art in uns entstehen lässt und wachsen lässt, damit du verherrlicht wirst in deiner Gemeinde und wieder neues Vertrauen bekommst in unsere Umwelt. Schenke es, Herr, und wir danken dir, dass du am Werk bist. Amen.